in dieser Episode.
Ich kann mich erinnern, die 12 Essiggurkelbauern, was wir da haben in Österreich, das ist ja eine bedrohte Lebensart, würde ich mal sagen. Wie geht's denen Bauern jetzt? Wie ist bei euch die Stimmung?
Wenn bei uns die Arbeitsstunde wesentlich mehr kostet wie in Deutschland oder wie in Drittstaaten, dann führt das dazu, dass wir teurer produzieren. Und bisher haben wir mit Regionalität, mit der Wertigkeit das ausgleichen können. Aber es stellt sich die Frage, gerade jetzt, wenn nur der Preis im Vordergrund steht, bleibt es auch so.
Also Sauerkraut ist für unseren Darm, für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden ganz, ganz was Wichtiges. Und es wärmt.
Das ist jetzt, wenn es alles gibt, alles nett, ja. Aber es kommen wieder mal schwierige Zeiten. Es kommt vielleicht wieder mal sowas Ähnliches wie eine Corona-Krise oder sonst irgendwas. Da waren wir dann froh, dass wir Selbstversorgung haben, ja. Schaut drauf, kauft die Produkte, wo ihr sicher sein könnt. Die kommen aus Österreich, die kommen von unseren Bauern. Das ist der wichtigste Beitrag, den jeder leisten kann, um die landwirtschaftliche Produktion in Österreich zu sichern.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und passend zur Jahreszeit haben wir gedacht, wir reden heute mal über das Gemüse und zwar nicht über irgendein Gemüse, sondern über Sauerkraut, über die Essiggurkeler und vieles mehr. Und da habe ich heute bei mir einen jungen, flotten Bauern aus Oberösterreich sitzen, das ist der Matthias Ecker. Er ist nicht nur selber Gemüsebauer, sondern er ist auch Obmann der Genossenschaft, die was die EFCO beliefert, sprich mit den Essiggurkeler kennen wir alle. Und Matthias, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute den Weg auf dich genommen hast. War gar nicht so einfach. Du hast gesagt, du hast deine Kinder versorgen müssen daheim, aber du hast es, glaube ich, geschafft.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ja, das gehört bei uns täglich dazu. Zuerst die Kinder mal versorgen, Schule bringen. Zum Glück gehen Schule hin. Schule macht es ein bisschen einfacher. Und dann bin ich mit dem Zug zu euch hergefahren.
Matthias, ich habe dich eingeladen. Wir haben ja mit der EFCO schon vieles gemacht zusammen. Unter anderem auch haben wir ja, wie wir das Essiggurkel recherchiert haben, sehr viel zu dem Thema auf unserer Homepage veröffentlicht. Da immer die Herausforderungen. Mhm. Ich kann mich erinnern, die 12 Essiggurkelbauern, was wir da haben in Österreich, das ist ja eine bedrohte Lebensart, würde ich mal sagen. Ja. Da braucht man auch schon Artenschutz, weil 12 sind halt gleich einmal, wenn da was ist, schon bedrohlich eigentlich für mich. Und du hast mir aber heute schon erzählt im Vorgespräch, es gibt auch nur 20 Bauern, die was Sauerkraut machen.
Genau, ja, also wir sind insgesamt eine Gruppe von 100 bis 120 Bauern in Everding und es gibt einige, die machen viele verschiedene Sachen. Es gibt ein paar, die haben sich auf zwei, drei wenige Sachen spezialisiert. Und es gibt halt gerade beim Sauerkraut eine Gruppe von 20 Produzenten, die sind in einer Gemeinschaft wiederum auch gebündelt, die das Sauerkraut für die EFCO produzieren.
Wie schaut eigentlich dein Betrieb aus? Du hast den von deinen Eltern übernommen oder wie bist du zu den ganzen gekommen?
Ja, also ich darf eine Landwirtschaft im Vollerwerb führen, Familienbetrieb. Ich habe nach der Uni dann 2014 den Betrieb übernehmen dürfen. Und es hat sich natürlich in der Zeit einiges getan. Jetzt ist 2025, da hat es Umstellungen gegeben. Derzeit beschäftige ich mich mit Spargel, den wir frisch produzieren, Karotten für die frische Produktion, gerade eben für die Sauerkrautproduktion und da auch auf biologische Wirtschaftsweise auch teilweise.
Das heißt teilweise, das heißt, du hast nicht alles auf Bio umgestellt?
Genau, ich habe mit einem Kollegen einen eigenen Betrieb gegründet, der eben biologisch geführt wird und da haben wir die richtigen Kulturen gefunden und auch die richtigen Feldstücke gefunden, wo man das auch machen kann, weil da muss wirklich alles passen.
Ja, sehr gut. Du hast jetzt gesagt, du hast die Uni gemacht, Matthias. Was hast du studiert?
Ich war auf der BOKU und habe zuerst Agrarwissenschaften und im Anschluss Agrar- und Ernährungswirtschaft studiert.
Ernährungswirtschaft?
Ja.
Boah, okay.
So hat also, das damals Kasten.
Ja, aber als Bauer ein ungewöhnlicher Weg, oder?
Nicht, weil ich war in der Landwirtschaftsschule und von meiner Klasse waren wir dann zu fünft, die alle bäuerliche Herkunft sind und alle jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, haben diesen Studienzweig gewählt.
Das heißt, dort habt ihr was gelernt da in dem Fach Ernährungswirtschaft, also wirklich Ernährungslehre? Also hast du wirklich mit der
also
Ernährung...
darf man nicht verwechseln mit Ernährungswissenschaften, also wo es um die Ernährung selbst geht, sondern um die Ernährungswirtschaft. Also wie funktioniert die Agrarwirtschaft, das ist das Agrarökonomiestudium
praktisch. Ja. Okay,
das hat dann einen schöneren Namen gefunden, sage ich mal.
Ja, aber cool. Also das war für dich als angehender Gemüsebauer wahrscheinlich extrem wertvoll. Weil die ganzen Zusammenhänge, wie Wirtschaften, wie die Märkte funktionieren, das ist ja alles in dem Studium drin.
Es waren viele interessante Vorlesungen dabei.
Ja, okay. Und mit 2014, das war für dich immer klar, dass du selber Bauer wirst.
Ja.
Ja. Also, ja. Und bist mit voller Freude eingestiegen. Was hast du alles verändert? Wie war der Betrieb vorher und wie ist er jetzt?
Ja, wir haben auf alle Fälle viel in die Automatisierung investiert, was die Ernte betrifft. Also wir haben geschaut, dass wir unabhängiger vom Personal werden, weil die Personalkosten eigentlich der Schlüssel sind für einen erfolgreichen Betrieb.
Okay. Du, und wie schaut es jetzt eigentlich aus? Du bist ja auch Obmann der EFCO seit, glaube ich, 2020, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Das ist schon gewaltiger. Also du stehst 120 Bauern vor. Ja? Muss man auch mal schaffen. Gratuliere dazu. Wie geht es denen Bauern jetzt? Wie ist bei euch die Stimmung? Sind die motiviert oder ist zum Jammern? Wie würdest du jetzt diese Gruppe von den 120 Bauern im Eferdinger Becken beschreiben?
Mhm. Also Jammern gibt es bei uns eher nicht, aber gewisse Sachen sind einfach bittere Realität und das tut schon weh. Also weil man einfach merkt, wie schwierig das ist und wie unnötig schwierig das dann gemacht wird, dass man erfolgreich Landwirtschaft betreibt. Und die Sorge ist bei allen da und auch bei mir, dass das ist so eine Art, wie soll ich das beschreiben, aus den Augen, aus den Sinn Politik irgendwie betrieben wird. Wir haben größte Auflagen, an denen wir sie halten. Wir haben Produktionshemmnisse, die andere nicht haben. Da brauche ich nur nach Deutschland schauen oder überhaupt in die Drittstaaten. Und die können produzieren, sind viel wettbewerbsfähiger wie wir und entscheiden dort der Preis. Und da können wir irgendwann mal nicht mehr mithalten.
Ja,
das ist etwas, das bedrückt uns ein bisschen.
Ja, erzähl ich mal, was
das macht uns für die, das macht uns für die Zukunft einfach. Es ist eine Unsicherheit da. Wie geht es in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch weiter?
Was sind Unsicherheiten für euch zum Beispiel? Wo ist der Unterschied zu Deutschland oder natürlich Drittstaaten? Habt ihr ja genauso als Konkurrenz mit den Gurkeler etc. Ja. Erzähl mal für uns, die was jetzt nichts wissen quasi, wo sind eigentlich Herausforderungen?
Beim Gemüse ist zwangsläufig so, dass natürlich viel mit Hand geerntet wird. Das heißt, viel Personal, viele Arbeitsstunden. Und wenn bei uns die Arbeitsstunde wesentlich mehr kostet wie in Deutschland oder wie in Drittstaaten, dann führt das dazu, dass wir teurer produzieren. Und bisher haben wir mit Regionalität, mit der Wertigkeit das ausgleichen können. Aber es stellt sich die Frage gerade jetzt, wenn nur der Preis im Vordergrund steht, bleibt es auch so? Ja, können wir uns weiterhin so behaupten? Und da gibt es schon Ängste, dass das nicht mehr so sein wird.
Matthias, jetzt haben wir seit Ende Juli die Diskussion in den Medien, dass sozusagen die Lebensmittel zu teuer sind. Jeder sagt, man kann sich die Lebensmittel nicht mehr leisten. Jetzt bin ich da zum Beispiel persönlich als Bauer, ich bin ja selber Bio-Bergbauer, ganz anderer Meinung, weil ich weiß, was wir pro Haushalt ausgeben, da sind wir immer noch rund bei den 12%. Im Osten sind es weit über 20%. Meine Eltern haben einmal in die 70er Jahre 40% ausgegeben. Das will man alles nicht mehr hören. Aber man jammert jetzt und sagt, und jeder stimmt drauf ein, ja, die Lebensmittel sind zu teuer. Und ich bin halt schon, sage ich mal, bei uns im Alpenraum, sage ich mal, ja, was jetzt Berggebiet ist, sagt da jeder, naja, wenn wir jetzt sagen, die Lebensmittel sind teuer, dann wird es uns einfach nicht mehr geben, weil wir halt nicht mitkommen mit dem Preisgefüge. Wie ist das dann da im Gemüsebau? Wie geht es eng da als Gemüsebauern? Weil ihr habt ja genauso die Konkurrenz, aber nicht direkt vor der Haustür, sondern auch bis in die Türkei oder weiß ich nicht wohin. Wie geht es da? Oder wie geht es eng so als Gruppe?
Also die Frage ist irrsinnig schwer zu beantworten, weil es ein sehr sensibles Thema ist. Ich kann nur eins sagen, die Deckungsbeiträge, die wir erwirtschaften, sind die letzten Jahre sicher nicht besser geworden. Es ist immer schwieriger geworden. Und wenn wir nicht innovativ werden und Produktivitätssteigerungen zusammengebracht hätten, gab es uns sowieso schon lange nicht mehr. Also, dass die Landwirtschaft ursächlich verantwortlich ist, dass die Lebensmittel zu teuer wären, und das glaube ich überhaupt nicht.
Ich denke mal, wir haben Energiepreise, wir haben die Lohnkosten und das ist ja genau die Preisspirale, die was wir ausgelöst haben. Wir haben die Inflation immer mit den Löhnen angepasst und damit kommst du aus dem Strudel nicht mehr raus. Weil es wird ja jeder, bis das ein Lebensmittel im Supermarktregal liegt, da ist der Bauer, da ist der Verarbeitungsbetrieb, jeder hat Energiekosten, jeder hat Lohnkosten. Das summiert sich ja unglaublich bis zum Schluss, ja, bis zur Kühlung vom Supermarkt. Ja. Und dann sagt man, die Lebensmittel sind es teuer. Ja, wir wollten halt alle mehr verdienen. Ja. Also hat ja keiner gesagt, nein, die Inflation brauchst du nicht ausgleichen. Ja. Und solange wir das aber dann, hört die Teufelsspirale nicht mehr auf. Gell?
Das ist sicher so. Und es ist ein bisschen eine Hysterie auch drinnen jetzt. Und das ist ein bisschen schade, weil da vieles untereinander vermischt wird. Und die Ursachen sind dann nicht so klar erkenntlich für jeden. Und auch der Warenkorb, wenn man den anschaut, ja, freilich werden die Lebensmittel insgesamt teurer, aber wenn da Orangensaft drinnen ist oder ein Kakao, der um 100% oder 200% teurer wird, verfälscht ja das ganze Diskussion, die wir da vor Ort zu führen haben.
Aber beim Kakao, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber da denke ich mich oft auch, wenn ich mir dort die Bauern anschaue, wie armselig die leben müssen, dann frage ich mich, ob wir das nicht schon über 50 Jahre zu billig gekauft haben, ganz ehrlich, oder?
Das stimmt, ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja,
dass die noch immer in Blechhütten hausen müssen im Jahr 2025, dass für uns Mitteleuropäer einen Kakao produzieren, da ist ja auch was falsch gelaufen.
Ja, genau, das dreht sich jetzt halt wieder, ja. Das
stimmt, ja. Ich hoffe jetzt ein bisschen, aber ich höre gerade an die Börsen, jetzt wird sich, die viel werden sich freuen, dass der Kakao, die Schokolade wieder billiger wird. Aber wir nutzen halt schon auch viel aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Gerade bei den Lebensmittelpreisen. Nein, du hast eh recht, das ist ein sensibles Thema, aber trotzdem wollte ich das mit dir ansprechen. Das heißt, da ist Deutschland auch billiger sozusagen, haben wir auch ein Landniveau.
Genau. Also gerade was Arbeitskräfte in der Landwirtschaft betrifft, haben sie einen irrsinnigen Vorteil.
Ich war ja schon mal im Bank, ich bin ja selber schon am Kurkelflieger gelegen. Ihr habt ja sehr viel mit Arbeitskräften aus der Ukraine gearbeitet. Habt ihr da jetzt schon mehr mechanisiert oder ist das immer noch so, dass das die Arbeitskräfte eigentlich machen müssen bei Hand?
Also wo es geht, wird mechanisiert. Gurken ist ein Paradebeispiel, da ist uns leider noch nichts eingefallen, was die Ernte betrifft. Also die ist nach wie vor händisch durchzuführen.
Der Gurkelflieger, der existiert noch.
Der existiert noch. Ja, es gibt zwar einen neuen Gurkenflieger dort und da, aber die Arbeit bleibt die gleiche. Und das ist nur durchwegs ein Personal aus der Ukraine. Die sind Stammkräfte, die schon lang kommen, die das auch gut kennen und die auch gerne kommen. Es gibt Bereiche, da bringen wir Mechanisierung zustande, auch in der Ernte. Das Kraut ist da wiederum ein Beispiel. Das Kraut, also das wir für die Sauerkrautproduktion ernten. Da ist ja nicht notwendig, dass das dann am Ende des Tages ein wunderschönes Häuperl ist, das irgendwo da liegt, sondern das kann durchaus ein bisschen sagen wir mal, verletzt werden, weil das wird eh frisch vom Feld dann verarbeitet. Und da haben wir heuer einen Vollernter gekriegt. Und was schätzt, was der kostet?
Boah,
eine gezogene Maschine, also ohne Traktor. Braucht man noch einen Traktor dazu, also kein Selbstfahrer wie ein Mähdrescher, sondern das ist eine gezogene Maschine.
Eine gezogene Maschine, ja, 150, 180.000 Euro.
Da kriegst du einen halben. Also wir haben heuer einen gekriegt und der hat gekostet 380.000 Euro.
380.000 und der ist gezogen auch noch, da muss noch ein Traktor zugehängen.
Einen Kostentraktor noch dazu hängen.
Oh, bist du gescheit. Okay. Du, aber erzähl einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die was jetzt keine Ahnung mehr haben, wie Sauerkraut überhaupt entsteht. Mhm. Aus was wird Sauerkraut quasi gemacht, gewonnen, wie funktioniert der Prozess?
Ja, das Prinzip ist eigentlich Jahrhunderte lang gleich geblieben. Also man erntet ein Kraut. So ein Krauthalpe, so wie man es kennt, das sind die runden Kugel. Ja.
Ja.
Die sind da für diesen Zweck, ist es eine Sorte, die natürlich, sind das Sorten, die ein großes Kopfgewicht erreichen. Die sollen so 4 Kilo aufwärts haben, damit die Verarbeitung ein bisschen rationeller funktioniert. Die Krautköpfe, ja, genau. Und das Grundprinzip ist grundsätzlich das Gleiche, wie gesagt hat. Also man erntet ein Kraut. In dem Fall macht das bei uns eine Maschine. Und das wird dann frisch vom Feld bei uns zur Verarbeitungsstelle. Das ist die sagenumwogene Sauerkrauthalle, die wiederum den Landwirten gehört braucht. Und dort wird es dann nachgereinigt. Da werden die grünen Blätter entfernt, weil man kann nur weißes Kraut zu Sauerkraut verarbeiten. Und dort wird es dann im nächsten Schritt der Strunk ausgebohrt. Das ist praktisch das oberhalb der Wurzel, der Innenbereich oberhalb der Wurzel, der muss ausgebohrt werden, weil die sind dann, der wird sonst recht hart dann im Sauerkraut. Die sind dann Das mag man nicht. Also der wird ausgebohrt und dann wird das gesamte Krauthäupel gehobelt, also geschnitten in die Fäden, wie man es dann schon beim Sauerkraut kennt. Dann wird Salz zugegeben und dann kommt es in Silos, was früher so die Holzbottiche
genau,
waren.
Das hat man dann eingestampft.
Ja, genau.
Das
müssen wir eher machen. Man muss den Sauerstoff rausbringen. Durch das, dass die Silos so groß sind, da fast eines 80 Tonnen, ist das zuerst einmal durchs Eigengewicht und dann die obere Schicht, die wird dann noch verdichtet und dann noch beschwert und dann vergärt das zu Sauerkraut. Das geht im Sommer relativ schnell, wenn die Temperaturen warm sind. Jetzt um die Jahreszeit dauert es ein bisschen länger.
Was heißt das länger? Wie lange?
Ja, bis ein gewisser Milchsäuregrad erreicht ist, so 3 Wochen kann es dann dauern, bis fertig vergoren ist. Und dann bleibt es stabil.
Mhm. Aber das heißt, Sauerkrautproduktion ist eigentlich noch total was Ursprüngliches. Da hat sich quasi die letzten paar hundert Jahre nichts verändert.
Eigentlich nicht. Ne? Es sind die Methoden verfeinert worden, aber das Grundprinzip ist das Gleiche.
Es ist eine Fermentierung, mehr oder weniger. Ja. Und was da das Gute ist, dass da zum Beispiel eben die Vitamine, Vitamin C, gerade weiß man beim Sauerkraut, extrem wichtig, früher auch im Winter für die Leute. Ja. Und das kann ich ja definitiv auch immer noch empfehlen. Also Sauerkraut ist für unseren Darm, für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden ganz, ganz was Wichtiges. Und es wärmt. Es ist Kraut wärmt ja. Tomaten zum Beispiel im Sommer kühlt. Kraut wärmt. Darum ist das auch im Winter extrem empfehlenswert. Ja. Kohlgemüse generell. Also. Und dann quasi in die Silos und dann wird es direkt verarbeitet oder wie läuft dieser weitere Prozess dann quasi? Oder führt es dazu EFKO oder wie geht das?
Genau, die EFKO ruft es dann ab. Die machen ja viele verschiedene Produkte da mit Sauerkraut und da kommt dann der Anruf, bitte liefern und wir machen das dann. Wir bringen dann das fertig vergorene Sauerkraut zur EFKO und die verarbeiten es dann weiter. Da sind dann schon noch einige Schritte zu tun, das macht dann die EFKO.
Das macht nachher alles EFKO. Das gedenkt dann quasi als Bauern nichts mehr. Aber da seid ihr sehr weit eigentlich im Produktionsprozess, genau, ja, ist als Bauern dabei.
Das war die Idee damals, eben, dass die Bauern lange am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind. Und so ist es zustande gekommen, dass die Bauern eigentlich selbst diese Verarbeitungshalle gebaut haben.
Wie ist das vom Verdienst her? Ist Sauerkraut ein Geschäft für einen Bauern? Oder wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Gemüsesorten?
Schon, wenn die Erträge passen. Und die Erträge sind stark vom Wetter abhängig. Heuer hat das Wetter fürs Kraut eigentlich sehr gut passt. Das heißt, ausreichend Niederschläge braucht man da, damit eben ein großes Kopfgewicht erreichen kannst. Und wenn man normal bis gute Erträge hat, dann ist es durchaus ein Geschäft.
Dann ist es durchaus ein Geschäft. Was magst du?
Es ist auch interessant, es ist ein Gemüse, das brauchst kein Personal dazu. Also in dem Fall ist das, die Ernte ist gemeinschaftlich organisiert und die Verarbeitung vor Ort ist auch gemeinschaftlich organisiert. Das heißt, das ist für einen Landwirt wie mich, der kaum Kapazitäten frei hat oder wenig Arbeitskräfte hat, gut, weil ich brauche keine zusätzlichen Arbeitskräfte.
Okay, also du kannst das mit Maschinen jetzt schon alles machen.
Genau.
Und du wirst dadurch natürlich auch effizienter und kannst das kostengünstiger auch produzieren. Wie ist da auch generell so, wenn du dich jetzt vergleichst mit dem Ausland, Satz ist da Kleinstbauern, Klammerbauern, wie würdest du da bezeichnen? Oder schwimmt man da schon im Mittelfeld mit? Oder wie sind da in Europa die Produktionsbedingungen beim Sauerkraut?
Na, da sind wir schon eher auf der kleineren Seite noch, wie vor. Aber in dem, dass wir ja gemeinschaftlich arbeiten, spielen wir schon wieder eine Rolle. Ja. Also jede für sich ist natürlich klein, aber unser Konstrukt hat schon Relevanz.
Die Hauptproduktionsländer Sauerkraut, glaube ich, sind Polen, oder?
Polen und Deutschland.
Polen und Deutschland. Polen ist unglaublich, also egal über was ich jetzt in letzter Zeit rede, überall ist Polen, so, also Äpfelproduktion riesigst, so viel, also auch Stiermast etc., die haben die Landwirtschaft hochgefahren ohne Ende, ja.
Die haben irrsinnige Kapazitäten und haben auch sehr gute Regionen, wo sie auch super produzieren lässt. Wir haben polnische Mitarbeiter auch noch nach wie vor, die selbst eine Landwirtschaft da haben. Und die besucht man natürlich regelmäßig und da kann man nur staunen, was sie da in den letzten 20 Jahren da hat.
Ja, die haben wirklich diesen Aufschwung aus der EU voll mitgenommen, glaube ich. Gell? Du produzierst sonst auch noch Gemüse daheim am Betrieb oder hast dich du wirklich spezialisiert auf Sauerkraut?
Nein, also wir sind da schon breiter aufgestellt. Das ist ja wichtig, weil es gibt immer eine Frucht im Jahr, die nicht so gut funktioniert, sage ich mal. Dementsprechend sind wir breit aufgestellt. Wir machen Karotten, Spargel, rote Rüben, Zuckermais und einige davon auch Bio.
Einige, genau. Wie ist es bei Bio? Wie geht es euch da? Ist der Absatzmarkt, ist der stabil?
Er hat es jetzt wieder auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert. Es ist steil bergauf gegangen. Also wir machen das seit 2017, machen das gemeinsam mit einem Kollegen. Das ist eine eigene Landwirtschaft, ein eigener, komplett eigenständiger Betrieb, wo wir das machen. Und da sind am Anfang mal die Mengen ganz schnell nach oben gegangen, gerade zur Corona-Zeit dann auch. Jetzt sind sie mal zurückgegangen und auf dem sind jetzt aber auf einem stabilen Niveau.
Auf einem stabilen Niveau, ja. Das höre ich auch so vom Markt. Also Bio hält sich noch mit Ach und Krach, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Bio-Käufer sind ja der Linie sehr, sehr treu. Aber momentan ist ja kein Wachstum mehr. Das
der Markt ist besetzt, ja.
Der Markt ist jetzt besetzt, ja. Du, und wo sind jetzt da die Herausforderungen? Ich denke mal, du bewirtschaftest jetzt konventionell und Bio. Was macht da mehr Freude? Würdest du, wann geht alles Bio machen? Oder sagst du, nein, es passt schon konventionell auch. Wie geht es dir da damit, mit den zwei Themen?
Naja, es ist so, für Bio brauchst du beste Voraussetzungen und die habe ich nicht überall. Also wir machen Bio auf unseren wertvollsten Flächen, auf den geeignetsten Flächen, weil das schon sehr, sehr herausfordernd ist. Also gerade in der Bioproduktion ist schon was sehr Spezielles und da muss wirklich alles passen. Und ich habe aber andere Flächen auch zu bewirtschaften, wo es nicht funktioniert. Also dementsprechend bleibt diese Zweigleisigkeit ohnehin wie nicht der Sport. Und das Risiko beim Bio ist schon höher wie beim konventionellen. Das ist einmal sicher so. Also da ist ein Ernteausfall schneller mal zustande gekommen und von dem her möchte ich auch da nicht etwas ändern. Man braucht da diese
also
Sicherheit
du, eigentlich. Du lebst eigentlich in beiden Welten sozusagen. Also du kannst bei beiden gut. Ja. Ernährst dich dann auch so. Ja. Also dass
du sagst, also, wenn du fragst, ich habe keine ideologische Hemmnis.
Ja, aber ist da mal daheim, kaufst du was Bio genauso, du jetzt als Konsument und konventionell wahrscheinlich auch quasi?
Ja. Also bei den Milchprodukten ist Klassiker, glaube ich, da geht es ganz leicht, dass man auf Bio zurückgreift. Da gibt es super Angebote, also ein breites Spektrum, da gibt es eigentlich alles, was man braucht. Und tatsächlich versuche ich auch in der Region einzukaufen. Ich habe viele Kollegen natürlich, die ja selbst vermarkten und da schaut man, dass man dort und da einmal wieder einkauft.
Ja, das ist eh voll gescheit. Wo sind im Konventionellen die Herausforderungen? Also Bio ist klar, Wetter etc., dass es nicht so viel zum Beispiel Pflanzenschutzmittel gibt, klar bei Bio, aber wie ist das beim Konventionellen? Bist du da zufrieden oder habt ihr da auch Probleme zum Beispiel?
Ja, wir können so lange am Markt teilnehmen, solange die Herkunft Relevanz hat. Wenn die Herkunft keine Relevanz mehr hat, dann nur mehr der Preis die Relevanz hat, da wird es dann für uns schwierig, weil wir ähnlich wie bei den Lohnkosten auch da beim Pflanzenschutz erhebliche Nachteile haben. Das ist wieder diese aus den Augen, aus den Sinn-Mentalität irgendwie. Wir dürfen gewisse Sachen da nicht machen, sollen wir nicht machen. Die im Ausland dürfen schauen. Spielt aber keine Rolle, wenn das Zeug dann importiert wird. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen.
Das heißt zum Beispiel, die dürfen Pflanzenschutzmittel einsetzen, die was wir in Österreich gar nicht mehr verwenden
Selbstverständlich,
dürfen.
Ja. Also Gurkel ist ein Paradebeispiel. Kommen jetzt sehr viel aus der Türkei oder Indien oder sonst irgendwo her. Da spielt das weniger Rolle. Und die Ware ist dann bei uns da im Regal.
Ich habe das total spannend gefunden. Das wissen ja die wenigsten, dass oft in Eigenmarken indische Essiggurkel drin sind, in Österreich. Ja. Vor allem dort, wo man es am wenigsten vermuten würde. Aber ich sage jetzt diesmal wirklich keine Marken. Ja. Aber das finde ich schon ein Wahnsinn, dass wir, man weiß, dass dort die Kinder die Essiggurkel ernten. Mhm. Ja. Und ist trotzdem noch mal vielfaches billiger wie dann ein österreichisches Gurkel. Und trotzdem kaufen es die Leute. Also das ist echt, das ist so arg eigentlich.
Ja.
Gell?
Ja, es ist
tausende Kilometer gereist, dann weiß man dort, wie dort vielleicht die Umweltbedingungen sind. Also mir graust es ja da schon bald, dass ich so ein Gurkel ist, gell?
Nein, es ist echt, echt arg. Und bei uns wird natürlich ja jeder Betrieb zertifiziert. Klar, und im Rahmen dieses Audits, der Zertifizierung, muss ich gewährleisten, dass ich da in Österreich keine Kinderarbeit durchführe. Das heißt, dann schaut sich der Auditor, schaut sich meine Lohnrechnung an, mit den Ausweisen, da steht, wann ist er geboren und so weiter, der Mitarbeiter. Okay, passt, das ist keine Kinderarbeit. Obwohl, logisch, dass keiner Kinderarbeit betreibt in Österreich, weil das gibt es, glaube ich, schon, weiß nicht, 100 Jahre nicht mehr oder nur länger. Aber eben im Regal findest du dann die gleichen Produkte, die wir eigentlich auch machen konnten, wo man sich sicher sind, dass Methoden angewendet werden, die himmelschreiend sind. Ja.
Ich war vor einem guten Monat in Portugal, weil mir eine Firma, ein Unternehmer mitgenommen hat und haben mir die Tomatenmarkproduktion angeschaut. Und die sind hocheffizient, also die haben da die Maschinen zur Tomatenernte. Und da hat er mal was Spannendes gesagt, der Portugiese nämlich, weil er sagt, der Markt ist halt so schwierig. Jetzt musst du dir vorstellen, die fahren da mit Vollernter, wo einer am Tag 450 Tonnen Tomaten erntet. Ja, eine so eine Maschine mit 10 fahren sie gleichzeitig 90 Tage durch, also Tag und Nacht, die fahren rund um die Uhr. Also unglaublich faszinierend. Dann sage ich, ja, wer kann da noch billiger sein? Dann sagt er, ja. Sagt er, was da eine Maschine macht, das machen ungefähr 700 Leute am Tag. Und in China wird noch ganz viel mit Hand geerntet und die verdienen so wenig, dass sozusagen das chinesische Tomatenmark am Markt noch billiger ist. Noch billiger, obwohl da 700 Leute am Tag arbeiten, was er mit einer Maschine, weil er sagt, er setzt die Maschine eh schon so an, die fahren, das hat mich total fasziniert. Ich habe da einen Fendt-Traktor gesehen, 52.000 Stunden drauf. Dann sage ich, wie geht das? Dann sagt er, naja, bei ihm, dass der Traktor amortisiert, 40.000 bis 45.000 Einsatzstunden. Muss er mal laufen, ja. Dann ist er quasi auf Null. Und wenn er, alles, was er über 45.000 Stunden läuft, mit dem Traktor verdient er was. Also sagt er, wie der fängt mit den 52.000 Stunden, sagt er, der rechnet sich schon für ihn. Und unter 45.000 Stunden ist ein Draufzahlergeschäft. Und da denke ich mir schon, jetzt musst du dir das einmal vorstellen. Die haben eine Maschine, die was hocheffizient ist, ja. Und trotzdem kann China das mit 700 Menschen am Tag billiger als Kilo Tomatenmark herstellen, wie mit der Maschine. Da weißt du einfach, die verdienen null, nichts, gar nichts. Und das essen wir aber dann alles. Das tun wir in unseren Körper rein. Und da dreht es mir einfach immer alles über, weil ich mir denke, das ist einfach so pervers, die Welt. Und wie sollten wir da mitkommen? Oder wie sollst dann du im Everdinger Becken mitproduzieren können, oder?
Nein, ist echt arg, ja.
Also da muss man schon einmal sagen, und darum freut es mich dann immer, wenn ich so einen Bauern wie dich da sitzen habe, der was wirklich berichtet, wie geht's eng vor Ort. Und ich sehe halt schon die Problematik, wie es ist, du hast das jetzt eh schon zwei, dreimal erwähnt, solange es die Herkunft eine Rolle spielt. Aber gerade bei Messigurkel, ich merke halt auch eine Supermarktkette hat heuer einmal, weiß ich, eng austauscht, die FK gegen polnische Essigurkel, ja. Und jetzt, wenn ich wurscht, wenn ich Vormittag kaufe und sage, ich möchte Essigurkel alleine, ich frage einmal, und die Verkäuferinnen schauen mich immer an, ganz entsetzt, wieso fragt da wer, wo die Essigurkel herkommen? Ich tue das immer, ja. Meine Vorstandskollegin, die Maria Fanninger auch, die fragt bei jeder wurscht, wo kommen die Essigurkel her? Und wie oft wir hören, ja, da haben wir keine Ahnung, dann sage ich, da stand der Kübel, nachschauen, das heißt dann nicht peinlich berührt, ja. Aber waren halt sehr oft aus Polen, ja.
Und oft sieht man es eh nicht. Man kann ja im Kübel nachschauen oder am Glasenlot, man sieht es dann eh nicht, wo es herkommt. Es steht drauf, sorgfältig hergestellt für, und das war's dann. Und die Herkunft ist nicht nachvollziehbar. Und das ist schon.
Das heißt eigentlich, würdest du das unterschreiben, Enke Überlebensgarantie ist die Regionalität, oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
Weil ich sage immer, regional ist für mich Österreich, gell? Du wirst jetzt vielleicht sagen, Everdinger Becken, aber. Aber ich sage, wir sind so klein auf der Welt, Österreich. Ich sage immer, regional ist Österreich. Aber ich glaube, wenn wir jetzt als Konsumentinnen und als Konsumenten auf das pfeifen, wenn wir sagen, es geht nur noch um den Preis, dann wird es Enko nicht mehr geben.
Ja, und das löst ja dann auch was aus. Und da ist dann vielleicht schon mal die Politik am Ort, jetzt nicht da irgendwo Lebensmittelpreise zu deckeln oder sonst irgendwas, sondern gerade solche Sachen wie das mit dem Tomatenmarkt, das ist ein Paradebeispiel, da muss man halt auch über Importmechanismen oder Zölle nachdenken. Weil wir die Selbstversorgung an die Wand fahren. Das ist jetzt, wenn es alles gibt, alles nett, ja. Aber es kommen wieder mal schwierige Zeiten, es kommt vielleicht wieder mal sowas Ähnliches wie eine Corona-Krise oder sonst irgendwas. Da waren wir dann froh, dass wir Selbstversorgung haben. Ja? Aber wenn das einmal unter einen gewissen Grad fällt, das springt nicht von heute auf morgen wieder an. Das dauert. Ja? Und wenn einmal was zerstört ist, wenn einmal was am Boden ist, das solche Strukturen wieder aufzubauen.
So gut wie unmöglich.
Unmöglich.
Ja. Aber ich glaube, da zweifle ich ein bisschen an uns, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil ich habe Corona mit einer Freude insofern miterlebt, dass ich mir gedacht habe, endlich verstehen es die Leute, wie wichtig Selbstversorgung ist. Und da denke ich mir aber jetzt schon, das ist jetzt zwei, drei Jahre her und das haben wir alles vergessen. Es ist jetzt so, machen wir dumm, wir sind eins, das finde ich so spannend, wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt, ja, haben unglaublich hohes Einkommen. Und jammern da mal aber, wie wenn wir irgendwo in Ruanda, in Afrika daheim sind oder im tiefsten Dschungel, wo wir kein Geld haben. Und es gibt so viele Leute auf der Welt, die was wirklich bettelarm sind, ja. Und ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren hat mir einer mal die Geschichte erzählt, weil er gesagt hat, er hat halt mit Leuten geredet, wo er gesagt hat, ja, dass halt die Lebensmittel so teuer geworden sind da bei uns in Österreich. Das war damals schon so ein Thema, ja. Und das war ein Typ aus Afrika und der hat nachher einmal gesagt, was wollt ihr überhaupt? Weißt du, wir haben ja nicht einmal einen Kühlschrank, weißt du? So, ihr redet über Dinge, die, weißt du, da finde ich schon, dass wir inzwischen schon sehr abgehoben sind. Also ich würde sogar schon sagen, arrogant worden sind gegenüber der Welt, ja. Weil wir überhaupt keinen Daumen mehr haben, wo wir stehen in unserem Es ist halt irgendwie alles noch zu wenig. Ja, wir sind eigentlich schon in einem Wohlstand und gleichzeitig sagen wir, es ist noch zu wenig. Ja, wir würden gerne noch reicher sein, wir würden gerne noch mehr Geld am Konto haben oder noch leichter durchkommen. Aber das Leben war halt immer schon eine Herausforderung. Ja. Also so sehe ich das ganz persönlich und das sage ich halt auch laut. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns auch wieder mal, vielleicht sollten wir einfach wieder mal ein bisschen demütiger werden, denke ich mal. Ja. Weil wenn es wirklich einmal kritisch wird und ja, wir haben keine Bauern mehr, so wie dich.
Ich wollte sagen, ich glaube, das wird uns eh nicht ausbleiben, dass man demütiger wird. Also die Zeichen, alle Zeichen stehen darauf, dass der Wohlstand eher weniger wird wie mehr. Also das ist sehr unausweichlich, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Aber das heißt, bei Enk, die Bauern, die wollen noch weiter da, die wollen noch...
Ja, wir haben eigentlich eine gute Generation. Es sind viele in meinem Alter oder auch jünger, die top ausgebildet sind, auch motiviert sind, auch wirklich was können. Und wir haben natürlich einen super Partner da vor Ort mit der EFCO, wo man echt auch im Vollerwerb erfolgreich sein kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ob das in 5 oder 10 Jahren auch noch so ist, das hängt davon ab, wie sie eben gewisse Sachen entwickeln.
Und wirst du auch dein, wirst du aufgestellt bist mit Frischkarotten, mit all deinen Gemüsesorten, wirst du das auch so lassen? Wirst du diese Standbeine quasi behalten? Dass
ja, wir sind jetzt eigentlich so eingerichtet, das passt ganz gut. Ich hoffe, meine Kinder, die werden einmal älter und da wird es eh vielleicht herauskristallisieren, ob jemand dabei ist, der die Landwirtschaft führen will und spätestens da wird es dann wieder zu Änderungen kommen, schätze ich mal.
Die werden dann wieder sagen, Papa, ich mache das ganz anders. Da.
Ja.
Gehört
auch bin so. Aber bereit dazu. Ja, ich war auch nicht anders, warum sollen es meine Kinder nicht so sein?
Ja. Na, sehr gut. Also ich denke, man hat jetzt ein bisschen einen Überblick, wie es eng so geht als Gemüsebauern. Ich habe ein gutes Gefühl, also taugt mir, dass du motiviert bist, ja, dass anscheinend auch deine 120 Schäfchen so motiviert sind, deine Bäuerinnen und Bauern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir wissen ja von der EFCO, das ist ja wirklich ein Betrieb, dem Betrieb liegt es wirklich am Herzen, dass es euch gut geht, dass ihr trotzdem auch was verdienen könnt, dass ihr euch eine Familie ernähren könnt. Und ich kann nur sagen, stellvertretend für alle Konsumentinnen und Konsumenten, wir sind froh, dass es eigentlich gibt, ja, weil es war ja extrem schade, ja, wenn wir plötzlich wirklich angewiesen sind, dass die Gurkeler von Indien aufkämen. Und allein, dass ich mir dann denke, ja, dort müssen dann arme Kinder das ernten, das, und wir haben es vor der Haustür, wir haben einen super Grund und Boden im Everdinger Becken.
Ja.
Matthias, ich glaube, man hat jetzt einen guten Überblick über das, wie es ihr produziert, wo sie unterwegs seid. Hast du noch irgendein, was du gern loswerden würdest an unserer Community?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ein großes Anliegen ist von mir und mein Herz schlägt da für die Bauern da aus Everding. Schaut drauf, kauft die Produkte, wo ihr sicher sein könnt, die kommen aus Österreich, die kommen von unseren Bauern. Das ist der wichtigste Beitrag, den jeder leisten kann, um die landwirtschaftliche Produktion in Österreich zu sichern. Und es ist nicht viel dabei. Man schaut, man findet es, man schaut es und der Preisunterschied ist nicht das Problem, überhaupt nicht.
Ich glaube auch, es ist nicht existenzgefährdend. Ich kann mit dem Aufruf von Matthias noch anschließen. Schauen wir, erhalten wir unsere Bauernhöfe, weil das muss ich wirklich betonen. Jetzt ist quasi locker drüber zu diskutieren über Preise. Wenn einmal eine Krise kommt, sind wir heilfroh, dass wir die Bayerinnen und Bauern haben und insbesondere Enker als Gemüsebauern. Danke, Matthias, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du gekommen bist. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vor allem auch deinen vielen Betrieben alles, alles Gute, dass das auch weiter geht. Das ist mir wirklich auch ganz persönlich sehr wichtig. Ja.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.